Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ihr Lieben, wer von euch hat denn leibliche Geschwister? Wer von euch hat denn größere Geschwister? Das sind schon ein bisschen weniger. Wer von euch hat denn kleinere, also jüngere Geschwister? Als Kind ist es ja was total Tolles, Geschwister zu haben. Erstens, man hat immer jemanden zum Spielen. Zweitens, wenn die keine Lust haben zum Spielen, hat man immer jemanden zum Ärgern. Drittens, man hat immer jemanden, mit dem man sich zusammentun kann gegen die Eltern. Es ist gut, nicht alleine seine eigenen Interessen durchsetzen zu müssen. Auch als Erwachsener ist es schön, große oder kleine Geschwister zu haben. Man kann sich zusammentun bei den Geburtstagsgeschenken für die Eltern. Man hat immer jemanden, mit dem man Sorgen und Nöte teilen kann. Jemanden, mit dem man mitfiebern kann. Jemanden, mit dem man quatschen kann. Geschwister zu haben, ist eine tolle Sache. Geschwister zu haben, ist eine richtig, richtig doofe Sache. Also als Kind zum Beispiel, ne? Ich habe einen kleinen Bruder. Egal, was ich gebaut habe, er hat es mir immer kaputt gemacht. Ich wollte mit meinen coolen Kumpels abhängen. Was war los? Ich musste auf die kleine Kröte aufpassen. Und das mit dem Ärgern hatte ich ja schon erzählt. Und wie nervig das ist, große Geschwister zu haben. Ich hatte zwei davon, habe sie immer noch. Die haben versucht, mich zu erziehen. Meine Eltern hat bereits aufgegeben. Und die Größeren, die dürfen immer schon alles, was man selber nicht darf. Naja, ich sehe es auch bei meinen eigenen Kindern, wie doof oder gut das ist, Geschwister zu haben. Das ist aber total unfair. Wieso müssen wir schon ins Bett gehen und die dürfen noch wach bleiben? Warum dürfen die den Film ab 12 schon gucken und wir nicht? Warum kriegen die so viel Taschengeld und ich? Warum, warum? Fragen, Fragen, Fragen. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt mal an alle, die sich nicht gemeldet haben, ihr habt auch Geschwister. Keine leiblichen, aber hier so, ringsrum. Wir sind Geschwister. Und am 10. Sonntag nach Trinitatis, den wir heute feiern, ist Israel-Sonntag. Und da heißt es, man solle sich doch mit den noch älteren Geschwistern im Glauben beschäftigen. Israel. Die Perikopenordnung, also das dicke Buch, in dem drin steht, welche Predigttexte zu wählen seien, hat einen Extraartikel für diesen 10. Sonntag nach Trinitatis. In dem heißt es, ich zitiere, es ist festzulegen, ob das Proprium Kirche und Israel oder das Proprium Gedenktag der Zerstörung Jerusalems den 10. Sonntag nach Trinitatis, den Israelsonntag, bestimmen soll. Zitat Ende. Und ein paar Zeilen weiter heißt es dann, man solle sich doch lieber für Kirche und Israel entscheiden. Aha. Seit dem 16. Jahrhundert gedenkt die Kirche am 10. Sonntag nach Trinitatis an Israel. Und seit Jahrhunderten eben genau an dieses eine Thema, die Zerstörung des Tempels in Jerusalem durch die Römer im Jahre 70. Und jahrhundertelang war die Geschichte ganz eindeutig. Der Tempel wurde zerstört, weil die Juden Jesus nicht... Ich werde diese alte und in meinen Augen falsche Geschichte heute nicht noch einmal erzählen. Nicht mal als Negativbeispiel. Sie ist oft genug erzählt worden. Mein Christus ist auch ein Jude. Und es ist auch mein Gott, zu dem Mose damals auf den Berg gestiegen ist, auf den Berg Sinai. Und die Juden, wir lesen von ihnen noch als den Israeliten, die Juden sind meine Geschwister, unsere sehr, sehr großen Geschwister im Glauben. Und ich weiß, wie nervig es ist, das kleine Geschwisterchen zu sein. Die passen auf mich auf, versuchen mich zu erziehen. Und immer so oft der Spruch, ich darf das, denn ich bin die Große, der Große. Und du nicht, du bist noch so klein. Natürlich habe ich diesen Satz 1:1 auch gegenüber meinem kleinen Bruder verwendet. Klar. Und wie oft war ich neidisch auf meine großen Geschwister, weil die schon dieses und jenes konnten, erlaubt bekamen oder weil sie schon so groß waren, dass sie sich getrauten, über das, was meine Eltern sagten, sich hinwegzusetzen. Ich hatte das Gefühl, meine Eltern bevorzugen die Großen. Das ist doch irgendwie unfair. Geht uns das auch so mit unseren großen Geschwistern im Glauben? Ist es nicht das, dass wir eigentlich wie ein Kind neidisch sind auf sie? Worauf sollen wir denn bei denen neidisch sein? Eine der Geschichten haben wir gerade in der Lesung gehört. Sie ist im zweiten Buch Mose zu finden, im 19. Kapitel. Im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tage, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf in Rephidim und kamen in die Wüste Sinai, und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich an Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und bis zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum seid vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Da kann man schon ein bisschen neidisch werden, oder? Bei diesen Ankündigungen. Gott bereitet sein Volk auf ein persönliches Treffen vor, auf eine Audienz, könnte man sagen. Wenn man das Kapitel weiterliest, gibt es da noch einiges, was Gott im Vorfeld zu klären hat. Er sagt, in 3 Tagen werde er erscheinen in einer Wolke und Mose solle einen Strich um den Berg herumziehen, damit niemand aus Versehen den Fuß des heiligen Berges berühre. Denn wenn Gott dort ist auf diesem Berg, dann wird dieser ganze Berg heilig sein. Viele, viele Vorbereitungen. Und noch vorher kommt diese Zusage. Ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Wohlgemerkt, noch vor den 10 Geboten, noch vor dem Bau der Stiftshütte, noch bevor sie ihr heiliges Land wieder betreten haben, noch bevor ein Tempel gebaut wird, noch bevor es einen Kult geben kann für diesen Gott, noch vor all dem werden sie ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Was für eine Zusage! Und diese Zusage steht ganz am Anfang der Geschichte dieses Volkes. Und schon vorher hat Gott sich für sie eingesetzt. Er erinnert sie daran: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Das ist schon unfair, oder? Dass die das alles kriegen und alle anderen nicht? Was ist denn mit all den anderen Völkern, mit all den anderen Geschöpfen, mit all den anderen Kindern Gottes? Und dann schaut euch nur an, wie undankbar sie sind. Noch während Mose auf dem Berg mit Gott spricht, bauen sie ein goldenes Stierbild. Und als Gott ihnen ihr verheißenes Land zeigt, dann sind sie feige und trauen sich nicht. Und dann, als sie in dem Lande wohnen, ein Abfall nach dem anderen, eine Strafe Gottes nach der anderen. Mal die Philister, mal die Babylonier, mal die Assyrer, mal die, mal der. Und denen verspricht er sowas? Warum? Hat er die mehr lieb als uns? Das ist doch unfair, oder? Ist das der Neid der kleinen Geschwister, der da aus mir spricht? Ist das der Grund für diese Erzählung seit dem 16. Jahrhundert, immer nur die Zerstörung Jerusalems? Und warum das so ist? Nämlich, weil die Juden, ich werde die Geschichte nicht nochmal erzählen. Ist das der Grund, warum die Juden überall, gerade auch da, wo das Christentum prägend wurde, es nicht so gut hatten? Sie höchstens geduldet waren und häufig Pogromen zum Opfer fielen? Ist das dieser alte Neid des gekränkten kleinen Kindes, das sagt, das ist aber unfair, warum darf der, warum darf die das schon? Liebe Schwestern und Brüder, bin ich wirklich neidisch auf meine großen Geschwister, weil die was durften, was ich nicht durfte? Weil die etwas eher mehr Freiheit hatten, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, ihre eigenen erwachsenen Wege zu gehen und eine erwachsene Beziehung zu meinen Eltern einzugehen? Als ich Kind war, dachte ich das. 1:1, ich konnte aus meinen Gedanken nicht raus. Aber mittlerweile weiß ich, dass es nicht richtig war, so zu denken. Dieses Bild hat sich grundlegend gewandelt. Ich sitze mit meiner eigenen kleinen Familie am Tisch und unser Jüngster dreht mal wieder völlig frei. Und ich denke so bei mir, der Großen hätten wir das nicht durchgehen lassen. Ich erinnere mich noch an die Extras, die mein kleiner Bruder immer bekam, 8 Jahre jünger als ich. Wir 3 großen Geschwister sagten, ja, ja, der hat schon Enkelstatus. Das hätte es damals bei uns aber nicht gegeben. Ihr Lieben, unsere großen Geschwister hatten es nicht leicht. Die mussten sich so einige Freiheiten erkämpfen. Und manche haben sie versucht zu erkämpfen und nie bekommen, aber wir als kleine Geschwister, wir haben die einfach abbekommen. Das ist auch bei unseren großen Geschwistern im Glauben so. Wir können heute einfach darüber gehen und in dieses dicke Buch da reinschauen und reingreifen und sehen, was Gott uns sagen will. In dieser Geschichte hier, die Israeliten, die wussten nichts von Gott. Vielleicht haben ihre Eltern ihnen irgendwas erzählen können, aber sie hatten nichts, woran sie sich festhalten konnten. Nichts, was Gottes Wort war. Wir können es einfach aufschlagen und drin lesen. Wir können erfahren, was Gott von uns will. Diesen Luxus hatten die nicht. Diesen Luxus haben sie für uns erarbeitet. Zumindest was das Erste Testament angeht. Unsere großen Geschwister haben es nicht leicht gehabt. Sie haben mit ihrem Glauben, mit ihrem Gott gerungen. Sie sind an ihrem Glauben und mit ihrem Glauben so einige Male gescheitert. Und einige Male haben sie durch ihren Glauben gesiegt. Und sie tun es immer noch. Sie haben ihr heiliges Land und sie haben ordentlich zu tun mit ihrem heiligen Land, ganz aktuell. Und ihr Glaube, der hat sich verändert in den Jahrhunderten, Jahrtausenden seit damals am Berge Sinai. Ja, sie sind und bleiben Gottes auserwähltes Volk, mitsamt all den Verheißungen. Aber wir haben keinen Grund, neidisch auf sie zu sein. Warum? Das Volk Israel hatte nichts dazu getan, dass Gott es aus Ägypten befreite. Sie mussten nicht kämpfen, keine Revolution vom Zaun brechen für einen Gott, den sie kaum kannten. Nein, Gott schickte Mose, um sie zu erinnern. Und Gott schickte 10 Plagen, um den Pharao in die Knie zu zwingen. Gott teilte das Meer vor ihnen, sodass sie trockenen Fußes hindurchkamen, während das Heer der Ägypter hinter ihnen ertrank. Was für ein riesiges Geschenk Gottes an sein Volk, ganz ohne Vorleistung. Und dann diese Zusage. Ihr seid mein Volk, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Gott verändert die Menschen, die er da auserwählt. Er hebt sie heraus. Er sagt ihnen, ihr seid was Besonderes, denn ihr steht in einer Beziehung zu mir. Nicht nur meine Geschöpfe, mir gehört die ganze Welt. Nein, ihr seid meine Auserwählten, mein Volk. Und ich? Wo ist mein Geschenk? Warum sollte ich darauf nicht neidisch sein? Was war denn meine Vorleistung zur Gnade Gottes? Was habe ich denn dazu beigetragen, dass Gott sich erbarmt und herabsteigt? Nicht in einer Nebelwolke auf einem Berg, nein, ganz konkret in Fleisch und Blut, in dem Menschen Jesus Christus. Was habe ich dazu beigetragen, dass Gott sich für mich aufs Kreuz legen lässt und daran festnageln, daran aufrichten, daran umbringen lässt für mich. Ja, auch diese Geschichte ist die Geschichte der Liebe Gottes. Sie ist eine ganz andere, aber sie trägt dieselbe Handschrift. Unverdient geht Gott in Vorleistung. Er begegnet uns und macht uns dadurch lebendig. Die Israeliten bewahrte er vor dem physischen Tod durch das Heer des Pharaos. Er befreite sie physisch aus der Sklaverei. Uns befreite er durch sein Kommen aus der Sünde, aus der ewigen Trennung von ihm. Und diese Trennung bedeutete den Tod für uns. Er begegnet uns, er macht uns lebendig, er verändert uns so, dass wir sagen dürfen, Abba, Papa, lieber Vater. Dieses unglaubliche Geschenk Gottes veränderte die Israeliten. Ja, sie blieben störrisch und zänkisch und manches Mal undankbar. Ach, erinnert mich an irgendwen, ich weiß nicht so richtig. Aber sie wurden Gottes Volk, seine Kinder. Sie lernten seine Gebote kennen und begannen sie zu befolgen, jeden Tag. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Das erinnert mich an irgendwen. Wie ist es denn mit mir und Gottes Geboten? Es ist nervig, Geschwister zu haben. Sie haben einem manches Mal was voraus. Manches Mal muss man Rücksicht auf sie nehmen. Manches Mal kommt es zu argem Streit mit ihnen. Und doch besteht da diese ganz besondere, ganz besonders enge Verbindung, die eine ganz besondere Art von Freude und auch eine ganz besondere Art von Leid bei uns hervorrufen kann. Es ist wunderbar, Geschwister zu haben, und es ist auch echt nervig, Geschwister zu haben. Ihr Lieben, ich habe euch am Anfang der Predigt gefragt, wer denn Geschwister hat. Wir alle haben Geschwister, wir alle sind Geschwister in dem einen Herrn, unserem Bruder, Jesus Christus. Wir alle sind Geschwister, denn wir haben alle einen Vater. Gott, der sich offenbart hat in einer Wolke am Sinai und noch viele andere Male den Propheten und seinem Volk und der lebendig als Mensch zu uns kam und sich uns offenbart hat, dessen Wort wir in die Hand nehmen und lesen können, der uns täglich begegnet. In unseren Mitmenschen. Wir alle sind Schwestern und Brüder. Lasst uns das nicht vergessen und dankbar dafür sein und schwesterlich und brüderlich miteinander umgehen. Dazu gehört manchmal auch Zanken. Das ist okay. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.